Der Weg zu einer Predigt ist immer sehr interessant. Und im Vorfeld, wenn ich sonntags eine Predigt halte, gehört auch die stereotype Formulierung mit einem etwas spitzigen Unterton: Hartmut, du weißt doch wohl, dass du am Sonntag predigen musst. Dann antworte ich manchmal nicht ganz wahrheitsgetreu: Ja, ich weiß und ich bin dran. So war das auch am 21.09. Und der 21.09. war sozusagen die Startphase in die Intensivvorbereitung für diese Predigt. Sie fand statt morgens um 5.15 Uhr im Zimmer 714 im Hotel Checkpoint Charlie. Ein Schnupfen hat mich eingeholt, aus einer Klimaanlage herausgekrochen. Ich konnte nicht schlafen, ich hatte Halsschmerzen, Schnupfen und es ist mir etwas auf den Senkel gegangen, die Stille der Nacht. Und wenn man etwas hat, was einem auf den Senkel geht, dann vertreibt man das. Und wie vertreibt man die Stille der Nacht, die man nicht erträgt? Elektronisch. Ich habe den Fernseher angemacht und hörte nicht schlecht, als dann auf einmal so um 5.30 Uhr aus dem Morgenmagazin von ARD und ZDF das Danke-Lied erklang, was wir gerade gesungen haben. Ich habe nicht schlecht gestaunt. Zwischen den einzelnen Versen dieses Danke-Liedes wurde dann sozusagen als Reportage in dem Morgenmagazin Interviews eingeblendet von Menschen. Ja, sie wurden gefragt: Hast du heute schon mal gedankt? Ein Mädchen sagte: Ja, ich habe heute schon mal gedankt meiner Mutter, weil sie immer so lieb ist. Wie halten Sie es denn mit der Dankbarkeit? Ja, man muss ja dankbar sein, wir haben satt zu essen, hier ist es relativ friedlich. Man hat ja eigentlich gar keinen Grund zur Undankbarkeit. Und immer dazwischen wieder so ein Vers von dem Dankelied. Naja, zum Schluss kam dann ein Statement, das war nicht spontan, sondern das war vorbereitet von einer Philosophieprofessorin der Universität Bremen. Die sagte nämlich: Dankbarkeit ist die wichtigste Stufe zum Glücklichsein. Im Umkehrschluss würde das ja dann bedeuten, dass Menschen, die nicht über die Gabe der Dankbarkeit verfügen, unglückliche Menschen sind oder nie die Stufe des Glücks erreichen werden. Klar, Uni Bremen, es war eine der ersten Bürgeruniversitäten, in denen man zu dem Thema Glück geforscht hat. Heute wird in jeder philosophischen Fakultät und in jeder psychologischen Fakultät zum Thema Glück geforscht. Und wer sich mit der Glücksforschung beschäftigt, der wird feststellen, ohne Dankbarkeit und ohne Dank läuft da nichts. Und zum Schluss endete dann diese kurze Reportage auch mit dem Dankelied. Und es kam endlich die Aufklärung, weil man morgens um 5.30 Uhr im Morgenmagazin das Dankelied spielt, sich mit Dankbarkeit beschäftigt. Und ich wurde dann belehrt, nämlich über etwas, was ich bis dato nicht wusste. Der 21.09. jeden Jahres ist der internationale Welttag der Dankbarkeit. 1967 durch die UN ausgerufen und es gab ein paar Vorlauffeste national gesehen. Und dann hat man gesagt, Dankbarkeit ist ein so wichtiges Thema, dass wir da einen Weltgedenktag draus machen. Das Dankelied, was wir gerade gesungen haben, hat Martin Gotthard Schneider geschrieben. Er ist 2010 verstorben. Und dieses Lied hat er geschrieben zu einem Wettbewerb über neues Liedgut. Und es war sozusagen das Gewinnerlied 1961 in der Evangelischen Akademie in Tutzing. Und ich kenne den Schneider auch persönlich, denn als Vikar mussten wir immer so in den Vikariatsjahren 2 Jahre mindestens 12 Kurse machen, 3 mussten mit Musik sein. Naja, wenn man sich nicht drücken kann, geht man da halt durch. Und da habe ich den Schneider erlebt. Und dieses Dankelied, das ist eine Bombe. Oder zumindest war es eine Bombe. Es war nämlich das erste neue geistliche Liedgut, das über sonderbare Wege die Öffentlichkeit gefunden hat. Der WDR hat sofort seine Gewehre eingelegt und hat gesagt, dieses Lied schießen wir ab und haben eine Filmpersiflage darüber gemacht. Bei Danke für alles schöne Helle haben sie dann ein Glas Bier einblenden lassen im Fernsehen und Danke, dein Heil kennt keine Schranken, haben sie einen Lebensmüden über eine Bahnschranke springen lassen und das hat uns als Jugend natürlich aufgeregt und mit dem Danke-Lied, mit neuem geistlichen Liedgut, haben wir doch unsere Form des Dankes gefunden. Ja, und auch die Christen hat dieses Lied gespalten. Die ältere Generation sagte, meine Güte, großer Gott, wir loben dich, die Paul-Gerhardt-Lieder und alles, was uns lieb und teuer wird, wird jetzt durch dieses Geschnulze vernichtet. Aber über Geschmack lässt sich streiten und den Musikstreit, den habe ich auf meine Weise erledigt. Manche sagen mit verträumtem Blick, die Nachtigall singt in der Abendsonne zum Lobe Gottes und ich habe dann immer geantwortet und die Krähe tut es auch, sie hat nur eine andere Tonart. Dabei ist dieses Lied so einfach. 18 Themen zum Danken in 6 Strophen. Eine einfache Melodie. Das Lied kann nur für mich geschrieben worden sein. Und die letzte Zeile ist eigentlich die wichtigste. Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. Und diese Zeile führt uns zum Predigtext und zu Paulus. Denn Paulus schreibt in einem Brief an die Gemeinde in Korinth, ja, er piekst in die Gemeinde, er schreibt sogar mit aggressivem Unterton, er piekst die Gemeinde, weil er in dieser Gemeinde entdeckt, dass in ihr die Unfähigkeit vorherrscht, nicht danken zu können. Wie hört sich das an? Ich lese aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 16, damit man es dann im iPad oder in der Bibel auch findet. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein, schreibt Paulus. Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Was steht denn da eigentlich? Warum schreibt Paulus das der Gemeinde und in welche Situation schreibt er das hinein? Klar, Korinth hat er schon eine intensive Beziehung. Wir kennen 2 Briefe, die Paulus an die Korinther geschrieben hat. Aber wenn man den Zusammenhang liest, könnten es auch noch einige mehr gewesen sein, die wir heute so nicht mehr kennen. Warum schreibt er das? Was ist in der Gemeinde los, dass Paulus sagt, was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selber zu verdanken? Was reitet den Paulus denn da eigentlich? Paulus hat mit Entsetzen zur Kenntnis genommen, dass es in der Gemeinde Streitigkeiten gibt. Wenn man es auf den Punkt bringt, ein Predigerstreit. Wer ist der beste Prediger? Wer kann das am besten? Wer macht das rhetorisch am besten? Wer hat das Beste zu sagen? Wer kommt mit seinen Predigten groß raus? Und dann gab es da so Prediger, die dann sozusagen ihre Fans hatten, ihre Jüngergemeinde hatten. Sowas kennen wir ja auch. Gibt es auch, guckt man, wer predigt denn heute, ach, da gehe ich mal nicht hin oder da gehe ich hin. Ist ja alles menschlich. Und so menschlich ging das bei den Korinthern auch zu. Der Paulus hat nur gesagt, seid ihr aber von allen guten Geistern geritten. Und dann hat Paulus gesagt, und was wird denn da eigentlich gepredigt? Dann gibt der Paulus natürlich auch einen Maßstab vor. Er sagt nämlich, ich will euch zeigen, was es bedeutet, die Grenzen nicht zu überschreiten, also bei der Verkündigung, und die Grenzen nicht zu überschreiten, die uns durch die Schrift gesetzt sind. Keiner von euch darf den einen von uns auf Kosten des anderen hervorheben oder sich damit auch noch wichtig machen. Also es ist eine Absage des Paulus an den Personenkult in der Gemeinde in Korinth. Und er gibt ein einziges Kriterium vor und sagt, die Grenzen dessen, was geht und was nicht geht, sind die Grenzen des Evangeliums und die Grenzen der guten Botschaft. Und wer die verletzt, der begibt sich außerhalb dessen, was zulässig ist. Und das Schlimme war, auf der Abschussliste der Gemeinde in Korinth stand auch Paulus. Er war zwar der Gründungsvater der Gemeinde in Korinth, aber die Gemeinde sortierte sich dann und die einen hingen dem an und die anderen hingen dem an und dann gab es noch ein paar Paulus-Anhänger und da räumt Paulus nun generell mit auf. Aber diesen zornigen Unterton. Wir haben den Text mal im Hauskreis gehabt, da haben einige gesagt, das klingt aber irgendwie aggressiv. Jo, das klingt auch aggressiv. Und das war auch aggressiv. Aber man muss natürlich verstehen, wenn so eine Gemeinde sich nur um sich selber dreht und sich mit ihren eigenen Problemen da in Korinth beschäftigt, und wenn man dann sieht, aus welcher Situation heraus der Paulus der Gemeinde in Korinth geschrieben hat, dann kann man so ein bisschen diesen aggressiven Unterton ja auch verstehen. Aus welcher Situation schreibt denn Paulus? Das lesen wir dann in den folgenden Versen. Da schreibt Paulus nämlich, in Wirklichkeit aber, so scheint mir, hat Gott uns Aposteln einen Platz zugewiesen, wie er erniedrigender nicht sein kann. Es sieht so aus, als wären wir zum Tode in der Arena verurteilt. Ein Schauspiel für die ganze sichtbare und unsichtbare Welt sind wir geworden. Wir gelten als dumm und ungebildet, weil wir uns zu Christus halten. Ihr dagegen steht durch euren Glauben an Christus als kluge und vernünftige Leute da. Wir sind schwach, aber ihr seid stark. Euch ehrt man, während man uns verachtet. Bis zu diesem Augenblick leiden wir Hunger und Durst, wir haben nicht genug anzuziehen, wir werden geschlagen und misshandelt, nirgends haben wir ein Zuhause, wir leisten harte körperliche Arbeit, um selbst für unseren Unterhalt aufzukommen. Nichts zu essen, nichts zu trinken, nichts Vernünftiges anzuziehen. Erleben von einer Situation der Erniedrigung, des Ausgeliefertsein. Da ist von, ja, kann man ja lesen, steht da ja irgendwie, ein Schauspiel für die Welt. Es sieht so aus, als würden wir sozusagen zum Tode geführt in einer Arena. Brot und Spiele, Rom, die Christen der Weltöffentlichkeit zum Fressen vorgeworfen. Das schreibt Paulus hier. Wenn einer in einer solchen Lebenssituation sich befindet, dann kann man über die gutbürgerlichen Themen, die da so eine Gemeinde in Korinth bewegt, eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln und sagen, liebe Leute, habt ihr eigentlich nichts anderes im Kopf und im Sinn? Und da wird ja deutlich, dass Paulus in einer anderen Lebenswirklichkeit sich befindet, als er diesen Brief schreibt, als es die Lebenswirklichkeit der Gemeinde in Korinth ist. Brauchen wir ja jetzt auch nicht viel Fantasie zu. Unsere Situation in Heilger ist ja auch eine andere als in Aleppo. Oder unsere Situation hier in Deutschland ist eine andere als in Ägypten. Oder unsere Situation hier ist eine andere als in Syrien. Paulus schreibt sozusagen aus einer Erlebniswelt heraus an die Gemeinde in Korinth, und die Korinther können wahrscheinlich die Erlebniswelt des Paulus gar nicht nachvollziehen. Jetzt könnte man ja meinen, ist der Paulus neidisch? Oder ist der Paulus eifersüchtig? Da sagt er, ich hier für mein Christsein hänge im Gefängnis, ja, hab nichts zu essen, nichts zu trinken und ihr suhlt euch in eurer Selbstgerechtigkeit da. Und behauptet auch noch, dass alles das, was ihr habt, euch selbst verdient zu haben. Keine Spur von Dankbarkeit gegenüber Gott. Und eure Arroganz geht sogar noch so weit, dass ihr selbst die Grenzen, die das Evangelium setzt, missachtet. Haben wir es mit so einem depressiven, niedergeschlagenen Paulus zu tun? Nee. Haben wir es nicht. Und ich werde es euch jetzt zeigen und beweisen, warum wir es nicht mit einem niedergeschlagenen und depressiven Paulus zu tun haben. Denn der absolute Hammer dieses Textes ist nämlich der, dass Leiden auch eine Form von Dankbarkeit sein kann. Leiden als eine Form von Dankbarkeit. So abstrus sich das gerade anhört, so abstrus ist es gar nicht, denn wenn wir in unsere Lebenswirklichkeit hineinschauen, finden wir das ja auch. Ich treffe jemanden, der seine Mutter zu Hause pflegt, die dement ist. Und sie sagt, es ist unerträglich, ich halte das gar nicht aus, sie erkennt mich nicht und ich bin entsetzt, ich bin durch den Wind, das ist für mich eine derartige Belastung und ich leide da jeden Tag mit jeder Situation immer wieder neu. Dann habe ich gesagt, naja, und die Alternative in ein Pflegeheim, ist das keine Alternative? Nein, sagt sie, das ist für mich keine Alternative, denn ich bin ja meiner Mutter gegenüber so dankbar. Das heißt, das gibt es schon, dass auch ein Kind oder eine Tochter oder ein Mensch bewusst Leiden akzeptiert und Leiden auf sich nimmt aus Dankbarkeit. Und so ist es bei Paulus auch. Paulus gibt sich nicht in dieses Leiden hinein und fügt sich da hinein, sondern im Leiden die Kraft zu haben, dieses Leiden durchzustehen, die Kraft wächst ihm zu, weil er dankbar ist, Gott dankbar ist, was Gott in Jesus Christus, dem er ja dann auch begegnet ist vor Damaskus, was Gott in Jesus Christus für ihn und für sein Leben getan hat. Und deswegen sind die Schmähungen, die es nicht genug zu essen haben, dieses verlacht zu sein, dieses ausgegrenzt zu sein, ist für ihn anzunehmen und zu ertragen. Und da Gottes Kraft in dem Schwachen mächtig ist, berichtet uns Paulus jetzt noch in seinem Brief, welche Kräfte er auch in den Leiden hat und worin sich dann letztlich in dieser leidvollen Situation seine Dankbarkeit ausdrückt. Er schreibt nämlich: Man verflucht uns, aber wir segnen. Man verfolgt uns, aber wir geben nicht auf. Auf Beleidigungen reagieren wir mit freundlichen Worten. Also Paulus hätte ja nun allen Grund gehabt, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, boah, womit habe ich das verdient? Womit habe ich das verdient? Ich bin da, ich gründe Gemeinden, ich reise, klar, gut, ich habe die Christen auch verfolgt. Das, was ich jetzt erlebe, ist ja das, nichts anderes als das, was ich vorher den Christen auch angetan habe. Aber womit habe ich das verdient? Und selbst in dieser niedrigsten Situation des Am-Boden-Seins wachsen in ihm Kräfte zu segnen, ein gutes Wort zu haben. Und wenn wir andere biblische Zeugnisse lesen, dann stellen wir auch fest, dass wenn man auch den Paulus eingesperrt hat, na dann war halt das Gefängnis sein Missionsfeld. Und welche Heiden hat er im Gefängnis missioniert? Naja, die Soldaten, die ihn bewacht haben. Der hat eigentlich nie aufgegeben. Und er ist in diesem Leiden dann auch über sich hinaus gewachsen. Danke für Traurigkeiten. Danke, wenn ich die Fähigkeit habe, meinen Feind zu verzeihen. Danke, dass ich auch in niedergeschlagenen Situationen Heil erfahren. Danke, dass ich eine Adresse habe, auf die ich meine Sorgen werfen kann. Paulus hätte auch das Dankelied gut aus vollem Halse mitsingen können. Aber am Schluss dieses Abschnittes, aus dem unser Leitvers genommen ist, zieht Paulus ein Resümee. Er sagt, die Welt behandelt uns, als wären wir Abfall. Wir sind der Abschaum der Gesellschaft. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Wir sind der Abschaum der Gesellschaft. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Das heißt ja im Klartext, wenn wir die Situation des Paulus uns angucken und wenn wir unsere Situation uns angucken, dann können wir ja sagen, damals ist heute und heute ist morgen. Wird denn die Spirale, dass Christen gedemütigt werden, nie ein Ende finden? Ein kluger, weiser Rabbi hat uns kürzlich in Israel gesagt, die Lösung des Problems ist es, dass es keine Lösung gibt. Und jetzt? Was macht man jetzt? Christsein an den Nagel hängen? Kopf in den Sand? Auf die Bremse treten? Nur sich nicht als Frommer, als Christ outen, wird man ja auch belacht, ausgelacht oder geschmäht? Nein, die Lösung des Problems wird endgültig gelöst sein, wenn der Herr wiederkommt. Und bis dahin werden wir immer in diesen Zerreißproben leben müssen, diese Zerreißproben, die Paulus der Gemeinde in Korinth geschildert hat. Ihr da so gut aufgestellt als christliche Gemeinde und Gemeinschaften in Korinth und wir hier in der Verfolgung, in der Auseinandersetzung, ausgelacht, verschmäht, bestraft. Das werden wir nicht auflösen. Und dennoch lebt ja Paulus von einem grenzenlosen Optimismus. Oder er hat eine grenzenlose Hoffnung. Oder ich müsste eher sagen, Paulus hat eine begründete Hoffnung. Und diese begründete Hoffnung wird darin deutlich, dass er den Verheißungen von Jesus Christus glaubt. Dass er die Ansagen Gottes, die Botschaften von Christus glaubt. Und für Paulus ist das Reich Gottes oder die neue Wirklichkeit, die dann greifbar und erfahrbar wird, wenn Jesus Christus wiederkommt, das ist für ihn keine zukünftige Größe. Das wird irgendwann mal sein. Nee, Für Paulus ist das hier und heute und jetzt. Wenn unsere Gemeinde hier so gut funktioniert mit Kreisen, mit Kinderarbeit, jetzt im Abenteuerland und mit der Seniorenarbeit und mit der Jugendarbeit und mit der Kinderarbeit und der Teeniearbeit und dem biblischen Unterricht und dem Chor, was wir alles haben, wir haben ja so viel Reichtum in unserer Gemeinde. Wenn das so funktioniert und wenn die Gemeinde auch eine diakonische, missionarische Gemeinde ist, die macht einen Lebenswert, die macht einen Kindergarten, die macht einen Sozius. Wow! Wir treffen uns abends um 18 Uhr hier zum Beten für die Kranken. Das ist ein Stück Reich Gottes, was wir hier erleben. Manchmal brechen die Leute auf und suchen das Reich Gottes, wo eine Veränderung, ein Aufatmen, ein befreites Miteinanderleben ist, suchen sie das und verkennen dabei, dass sie mittendrin sind. Sie sind Bestandteil, sie sind Glied dieser Wirklichkeit. Und dennoch gibt es auch das andere. Es gibt die Korinther, die auch im Grunde genommen ein Stück Reich Gottesarbeit in ihrer Gemeinde erleben. Und es gibt den Paulus, der womöglich in Rom in der Gefangenschaft gesessen hat und der dann als Christ getreten, verspottet und ausgelacht wurde. Es ist diese Spannung, es gibt beides. Und mal bin ich in dieser Insel eines guten Aufgehobenseins, wo man sagen kann, da wird die Botschaft Gottes nicht nur geredet und gehört, sondern da wird sie auch spürbar, da wird sie gelebt, da wird sie erfahrbar, da geht es irgendwie weiter, da bin ich drin, da bin ich aufgehoben, da kann ich aufatmen, da gehöre ich dazu, nicht nur zu einem großen Kreis, manchmal auch noch zum kleinen Kreis einer Hausgemeinde. Super, das ist Erfahrung von Reich Gottes. Aber es ist immer eine Erfahrung in Brüchen, eine Erfahrung, die auch kippen kann. Und heute können wir uns glücklich schätzen und dankbar sein für die Situation, die wir in unserem Land haben. Das kann aber auch morgen ganz anders sein. Das ist nicht selbstverständlich. Und genau das schreibt ja nun auch der Apostel der Gemeinde, weil es ihm so wichtig ist, nämlich, das haben wir uns nicht verdient. Das, was wir hier erleben, haben wir uns nicht verdient. Das ist ein Geschenk. Und das, denke ich, ist für mich so eigentlich die Quintessenz, also der Kernpunkt, dass im Grunde genommen Leiden oder Belastungen oder Ausgrenzungen verlacht werden, angenommen werden und dass das auch eine Form der Dankbarkeit sein kann. Nächste Woche starten wir wieder mit dem biblischen Unterricht. Und wenn wir dann so mit den Jugendlichen so ihre Lebenserfahrung aus dem Schulhof diskutieren, dann hören wir das ja auch. Wenn die sagen, ich war am Sonntag im Gottesdienst, dann schmunzelt erstmal die halbe Gruppe auf dem Schulhof und sagt, na, du bist ja schön blöd, Gottesdienst ist doch was für kleine Kinder und alte Leute, was willst du da eigentlich? Da wird ja von so einem jungen Menschen, der man noch keine 13 oder 14 ist, wird ja so eine Ich-Stärke verlangt, wenn der sich dann da hinstellt und sagt, das ist mir aber wichtig. Und Paulus war das wichtig. Wir leben nicht vom Verdienten. Wir leben nicht von dem, was wir uns erarbeiten, sondern wir leben vom Geschenkten. Und wenn das so ist, dann ist die letzte Zeile des Dankeliedes die wichtigste. Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. Amen. Ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, mach uns zu dankbaren Menschen. Zu dankbaren Menschen vor dir. Du willst nicht unser Unheil, sondern du willst unser Heil. Und du willst jeden Menschen erreichen mit deiner Zuwendung und mit deiner Liebe. Niemand kann so tief von dir entfernt sein, als dass du ihn da nicht erreichst. Deshalb bitten wir dich für die, die ganz tief von dir entfernt sind. Danke, dass du uns durch deinen Sohn Jesus Christus eingeladen hast, unser Leben bei dir festzumachen, dass wir da Halt finden. Danke auch, dass du uns immer wieder neu dein Wort gibst, ob wir es in der Bibellese hören, in der Losung lesen oder am Sonntag hier im Gottesdienst. Danke, dass du uns auch die Kraft gibst und uns deinen Geist schenkst, der uns dann auch in die Lage versetzt, Dinge, die für uns verschlüsselt sind, aufzuschließen und neu zu verstehen. Wir beklagen zwar die Belastungen und die Traurigkeiten und das, was uns Schwierigkeiten macht, aber dennoch sind möglicherweise diese Phasen unseres Lebens die besten Lerneinheiten. Danke, Herr, dass du durch unterschiedliche Weise zu jedem Einzelnen von uns sprichst und uns sagst, wo es lang geht. Danke auch für alles Glück, was wir erleben, in den Familien, in den Gruppen, in den Kreisen, in der Musik, im Gottesdienst, in der Gemeinde, wenn wir singen, loben, beten oder wenn wir mit dem Schraubenzieher Schilder andrehen. Danke, dass wir auch diesen Weg nicht alleine gehen müssen, dass du uns Weggefährten an die Seite gestellt hast, Mitchristen, die dann, je länger man mit ihnen geht, auch zu guten Freunden werden. Du weißt auch, wie schwer wir uns tun. Menschen, die uns nicht wohlgesonnen sind, die eher feindliche Spitzen auf uns immer abschießen, wie schwer es uns fällt, denen zu verzeihen. Schenk uns die Kraft dazu. Und wenn es dann im Einzelfall gelingt, ja, dann ganz besonderen Dank. Danke auch für diese Morgenstunde, nicht nur für den Gottesdienst, sondern danke auch für das große Morgen, wenn dein Sohn kommt, wiederkommt. Dann bricht wirklich ein neues Leben, eine neue Zeit und ein neuer Tag an. Aber bis dahin danken wir dir, dass wir all das, was uns bewegt, dir sagen und auf dich werfen können. Amen. Wir singen jetzt das Lied Majestät, hier bin ich, und da könnt ihr gerne zu aufstehen. Das tut vielleicht gut, wenn manche erst um 2 Uhr oder um 3 Uhr ins Bett gekommen sind. Ich habe sie alle im Auge gehabt. Sie haben gesagt, du musst heute vernünftig predigen. Wenn ich einschlafe, dann war es nichts. Ich bin getröstet, sie sind noch wach.